Square Talks. Unser Podcast mit den Personalities und Artists in Residence. Ja, wen haben wir heute zu Gast in unserem Podcast Square Talks? Er war Maschinenzeichner, Wirtschaftsjournalist. Heute ist er Künstler, Regisseur, hat auch verschiedene Theaterproduktionen schon gemacht. Willkommen im Square, Piet Baumgartner.
Danke, willkommen zurück, irgendwie.
Ja, du hast ja eine kleine Geschichte mit der HSG, gell? Neben uns sitzt Tim Kramer, Intendant des Square. Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wie gesagt, du hast eine kleine Geschichte schon mit der HSG. Dein jüngster Film heißt eigentlich Baggerdrama. Inhaltlich interessiert uns hier oben vielleicht ein bisschen mehr dein erster Dokumentarfilm. Der ist vor 2 Jahren, 2023, rausgekommen, The Driven Ones. Vielleicht kurz zur Erklärung, du begleitest darin 5 Studierende des Strategic International Master Programms, was bei uns sehr hoch angesehen ist und auch in der Financial Times immer auf Platz 1 oder sehr weit oben rangiert. Und du begleitest diese 5 Studierenden über ihren Abschluss hinaus, dann auch ins Berufsleben, ihre ersten Jahre, was sie da für Schritte machen, wie es ihnen ergeht. Und ja, dein Film hat ziemlich viele Diskussionen ausgelöst, als er rausgekommen ist. Die einen fanden den super, tolle Einblicke. Endlich sieht man mal hinter die Kulissen dieser ominösen HSG. Von HSG-Seite fanden es einige tendenziös, ist dann mal gefallen, im SRF Kulturplatz oder einseitig. Jetzt ein paar Jahre später, mit welchem Gefühl bist du hierher zurückgekommen?
Naja, ich kenne ziemlich viele Menschen der Presseabteilung, Kommunikationsabteilung inzwischen persönlich. Von daher ja, war es doch schon ein mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Aber ich finde, ich kann nicht einen Film machen und eine Diskussion versuchen anzustoßen und mich dann dem Dialog verweigern. Von daher, meine Freunde, Freundinnen wissen, wenn sie in 48 Stunden nichts von mir hören, dann kommen sie gucken, wo ich bin.
Dann haben wir dich eingepackt. Also ich kann sagen, ich bin in der Kommunikationsabteilung des Square und persönlich finde ich den Film also nicht einseitig oder tendenziös. Ich fand es eher ein ziemlich aufschlussreiches Sittenbild und es zeigt gut die Lebensrealitäten, wie sie halt auch sind. Also ich finde den Film gelungen. Danke dafür. Habe viel gelernt, bevor ich hier angefangen habe.
Dankeschön. Also die Idee ist ja auch, wenn man Menschen, wir wollten erst 5 und dann haben wir sie 7 Jahre begleitet, dann ist die Idee auch nicht, dass man einfach mit dem Finger darauf zeigt und schwarz-weiß reproduziert, sondern dann ist wirklich die Idee, dass man versucht, tiefer zu gehen und die Leute auch zu verstehen, was sie antreibt, was die Ziele sind. Dann geht es mehr um die Graustufen, weil sonst hätte man das in 3 Monaten abhaken können. Das ist nicht die Idee. Und ich war dann schon sehr überrascht, dass es dann eben dieses Tendenziöse hat mich dann sehr überrascht. Aber hey, man lernt dazu.
Hat sich dein Blick, auch jetzt, wo du wieder hierher gekommen bist, auf die Studierenden und auch auf, sagen wir mal, diese Institution HSG verändert?
Ja, gute Frage. Ich finde immer, ich freue mich immer sehr, mit den Studierenden zu diskutieren. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und ich finde einfach, das sind oftmals wahnsinnig offene, oftmals wahnsinnig intelligente Menschen und das macht natürlich Freude, dann da zu diskutieren. Und ich merke auch überhaupt keine Vorbehalte mir gegenüber und ich glaube auch, dass die wahnsinnig kritikfähig sind und auch die Kritikpunkte verstehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man sich da auch sehr viele Gedanken macht, um eben die Probleme, die wir als Gesellschaft zu lösen haben. Es sind ja genügende. Und von daher hat sich da das Bild eigentlich nicht verändert. Ich freue mich natürlich immer, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt eine Generation, die, ich bin jetzt 41 und die sind Anfang 20 und dann habe ich das Gefühl, da hat man irgendwie Hoffnung. Wenn man dann tiefer gräbt mit dem Wirtschaftssystem und allem zusammen, dann schwindet dann manchmal die Hoffnung. Aber von den Menschen her ist das ein sehr schönes Zusammentreffen.
Ja, wir müssen vielleicht auch noch sagen, dass dieser Film natürlich vor der Ära Trump irgendwie stattgefunden hat. Oder? Die Welt sieht heute nicht mehr so aus wie damals, als ihr zusammen gedreht habt.
Genau, wir haben 2015 angefangen zu drehen. 2016 wurde Trump gewählt und dann war schon die Angst sehr groß, dass wenn dann der Film 2023 rauskommt, dass dann die Menschen gar nicht mehr Lust haben, zwischen den Zeilen zu lesen, gar nicht mehr Lust haben, eine Meinung zu ändern, gar nicht mehr Lust haben, von ihrer Position abzurücken und etwas zu entdecken. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier zumindest in der Schweiz meistens noch diese Diskussion führen können, weil wenn wir nicht mehr diskutieren, dann wird es schwierig.
Mhm. Danke. Also du sagst, deine Sicht auf die Hochschulen und die Studierenden hat sich auch ein bisschen verändert. Tim, wie war das eigentlich bei dir? Mhm. Du bist ja auch noch nicht so lange Intendant am Square, jetzt über ein Jahr. Hat sich deine Sicht auf die Hochschule und die Studis hier verändert in dieser Zeit?
Jein, hat sich, also erstens war ich ja mit der Universität schon lange im Kontakt, also ich habe so ein bisschen verfolgt, was hier passiert ist. Interessant finde ich, dass so eine ongoing Discussion, wie wir sie irgendwie auch in deinem Film, finde ich, den wir ja gestern hier nochmal zeigen durften, auch so spürt, also dass da so eben so ein grundsätzliches Bewusstsein für diese Schwierigkeit von verantwortungsvollem Handeln und wirtschaftlichem Handeln, dass da einfach immer so eine Reibung ist. Ne? Da gibt es so eine andauernde Reibung. Und was mir jetzt positiv nach einem Jahr, eigentlich was ich mitnehme nach einem Jahr, ist, dass das hier in der Universität eigentlich sehr bewusst ist und dass man diese Diskussion auch bewusst führt. Das schlägt das Pendel halt mal in die eine und in die andere Richtung aus und dann ist es auch so, wenn Sparmaßnahmen dazukommen, dann hat das Pendel natürlich nochmal eine andere Bedeutung auf einmal, weil dann geht es auch mehr in die eine oder in die andere Richtung, ja. Und es hat dann auch sozusagen Folgen davon. Aber ich würde schon sagen, dass die Historie der Hochschule und jetzt Universität auch eine Historie dieses Spannungsfeldes ist.
Ja, also das Spannungsfeld, das sehe ich auch, aber ich bin da weniger optimistisch. Ich habe das Gefühl, man ist sich bewusst der Probleme, aber ich sehe keine Veränderung leider und das besorgt mich sehr. Ich habe das Gefühl, dass man zwar über die Themen spricht und über gesellschaftliche Verantwortung, aber schlussendlich habe ich das Gefühl, es müsste sich wahnsinnig viel ändern und es müsste wirklich vorangehen, weil wer kann etwas verändern, wenn nicht die Menschen, die wirklich halt die wirtschaftliche Macht haben, weil es einfach die größte Macht ist. Und da sehe ich ein bisschen schwarz leider. Ich würde es mir wünschen, aber ich habe das Gefühl, es gibt so einzelne Initiativen, einzelne Menschen, die vorangehen, aber im ganzen Wirtschaftsstrudel und im Ganzen den Aktionären, meistens Männern, irgendwie genügend Geld auszahlen, ist es dann, meistens bleibt es dann leider da, wo es war.
Hat das nicht auch mit einer gewissen Ohnmacht irgendwie zu tun? Weil ich merke es auch bei mir selber, bis vor ein paar Jahren hatte ich doch noch das Gefühl, doch, man kann noch viel verändern und an den großen Schrauben drehen. Und heute ertappe ich mich dann schon oft beim Gedanken, dass ich denke, ja, bringt ja eh nichts, versucht besser, wir versuchen es einfach nur noch im Kleinen. Und ich denke, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen führen müsste, wüsste ich nicht, wie systematisch ich da noch vorgehen würde.
Ich glaube, ich bin aufgewachsen mit einem Vater und einer Mutter, die einen Familienbetrieb geführt haben, so 15 Mitarbeitende im Maschinenbereich, so ein KMU. Und ich finde, es gibt sehr schlechte Attribute von einem Patron. Mein Vater war oder ist ein ganz klarer Patron, aber es gibt sehr gute. Und ich finde, das Gute daran ist so die soziale Verantwortung. Also ich entlasse nicht jemanden, der 55 ist, sondern der oder die wird durchgezogen bis zur Pension. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern man kennt auch noch die Menschen und hat da eine Verantwortung. Ich glaube, im Kleinen ist es eigentlich das, oder dass man versucht, miteinander zu sprechen und dass nicht nur die Zahlen entscheiden, was passiert. Und es ist natürlich schon so, wenn man von hier ins Consulting geht, was die meisten hier ja auch machen, vor allem im SIM, dann ist es schon so, dass du sehr früh an sehr großen Schrauben drehen kannst. Und ich habe dann immer so das Gefühl, also man müsste doch erstmal arbeiten und wirklich die Materien auch kennenlernen, bevor du sagen kannst, wie viele Menschen hier jetzt irgendwie umstrukturiert werden.
Ja, du spürst halt die Auswirkungen nicht, oder? Das sagen ja auch die Studierenden im Film. Mhm. Die haben wahnsinnig große Entscheidungsmacht und Einfluss auch auf den Wirtschaftsgang. Und wer dann wirklich entlassen und abgebaut und zusammengelegt und umstrukturiert wird, das das bekommen Sie ja dann nicht mehr mit, weil es ist irgendeine abstrakte Zahl in einem Excel-File.
Ja, plus es ist sehr kurzfristig, also man bleibt dann so 2-4 Jahre und wenn du kommst, dann strukturierst du mehr, also es ist jetzt polemisch natürlich, aber im Sinne von, du strukturierst erstmal um und wenn dann quasi die Resultate kommen, bist du eigentlich dann schon fast auf einem nächsten Posten. So. Da, ja, das macht mir schon irgendwie... Es ist eben zwiegespalten. Wenn ich mit den Menschen jetzt auch hier am Square oder so spreche, dann denke ich irgendwie so, das sind so intelligente Menschen, hey, die wissen genau, was da läuft und die machen es hoffentlich besser als wir, weil man kann es ja fast nur besser machen irgendwie und gleichzeitig gibt es dann einfach eben so Parameter, die sich überhaupt nicht ändern. Ich muss da ein bisschen schauen, dass ich nicht... zu hoffnungslos werde.
Ja, aber bleiben wir bei der Hoffnung oder bei der Verantwortung, immer auch was man in der Hoffnung. Ausbildung schon vielleicht dazu beitragen kann, wenn ihr jetzt an Verantwortung im Kontext einer Universität denkt. Woran denkt ihr da zuerst? Was bedeutet das für euch?
Ja, das ist ja ein zentraler Begriff, glaube ich, der auch in deinem Film, finde ich, immer wieder zur Sprache kam, eben die Frage der Verantwortung, was Verantwortung eigentlich dann auch bedeutet in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang in so einer Position, die man dann auch dort hat. Das ist, ja, also ich glaube natürlich erstmal das Bewusstsein dafür zu schärfen oder überhaupt mal so eine Begriffs-, also ich bin eben großer Fan von so, wie sagt man, so einer so Grundlagen. Also ich finde es immer besonders gut, dass die, wenn die Basis sozusagen bearbeitet wird, also wenn man eine universitäre Ausbildung auch als eine Ausbildung versteht, in der man sich die Zeit nimmt, auch Dingen mal wirklich auf den Grund gehen zu dürfen. Das ist so natürlich auch so ein bisschen romantischer akademische Vorstellung, aber ich glaube, und das vertrete ich dann auch hier in der Diskussion immer wieder, dass wir uns nur deswegen Universität nennen dürfen, wenn wir auch diese Freiräume hier schaffen. Mhm. Das finde ich extrem wichtig. Und ich in meinem Kurs rede immer mit den Studierenden darüber. Und leider ist es schon so, dass manche dann auf einmal die Augen aufmachen und sagen, ah ja, du hast ja recht, es geht ja, also was ist eigentlich, warum bin ich eigentlich hier an der Universität und nicht warum heißt das eigentlich eine Universität? Warum bin ich nicht, was ist der Unterschied zu einer Fachhochschule oder Fachschule? Und der Unterschied liegt meiner Meinung nach darin, dass man einmal in seinem Leben, weil später im Berufsleben ist eben das Problem, wie man es ja auch in deinem Film sehr gut gesehen hat, wenn du erstmal in der Mühle drin bist, kannst du dich nicht mehr grundsätzlich mit ethischen Dingen aussehen, mit Fragen der grundsätzlichen, sozusagen systemischen Dinge, ne? Das sind ja systemische Dinge, die hier zur Sprache kommen, wie du sagst. Du siehst Hoffnungsschimmer, auf der anderen Seite ist das System immer wieder so, dass es, dann kommen immer wieder diese, wir haben diesen anderen Film auch diese Woche gesehen, über den Fall der Credit Suisse, das war auch sehr interessant, da kommt dann zwischendurch ein CEO, der sehr gute Arbeit macht anscheinend, ne? der auch so schön dann gesagt hat, es ist eigentlich ganz einfach, man darf eigentlich bei der Auswahl der Persönlichkeiten, die man in so einem Betrieb hat, wenn es um Compliance geht, einfach sich mal mit denen treffen und dann denen ins Auge schauen und dann sieht man eigentlich eine Menge. Das war einen so unglaublich guten Hinweis. Und dann kommt wieder als nächstes kommt wieder ein CEO, der eigentlich nur im Gedächtnis hat, dass er genauso viel verdienen möchte, wie ein CEO in Amerika verdient. Also das ist eigentlich letztlich der Grund, warum die, so habe ich es mitgenommen, dass dann der Fall der gesamten, und der bedeutet ja auch der Fall von vielen einfachen Menschen, die kleine Beträge dort hatten, Mosambik war da drin. Ja. Also der Fall ist ja enorm, man sagt dann immer der Fall, aber der Fall bedeutet ja viele, viele Einzelschicksale, die damit verbunden sind. Und das ist natürlich eine systemische Frage dann auch am Ende. Ne? Es ist sozusagen, da ist sozusagen, und wie bin ich, welches Instrument bin oder welches Rad bin ich in diesem System? Und wie könnte ich dann, wenn ich in diesem System bin und ich mich dafür entscheide, dann auch da zu arbeiten? Oder wie weit gehe ich? Das finde ich ja auch so etwas, was man in der Universität eigentlich lernen müsste für sich oder für sich austarieren könnte. Ja, zu sagen, wie weit gehe ich dann da drin? Also bei mir ist zum Beispiel immer ganz banal gewesen, wenn ich als Schauspieler in einer Produktion war, war für mich immer klar, ich muss nach 3 oder 4 Tagen, da gibt es ein Konzeptgespräch und dann hat man 2 Tage Probenarbeit und nach 2 oder 3 Tagen muss ich für mich entschieden haben, kann ich das aus meinen moralischen Vorstellungen heraus, wie ich denke, wie eine Arbeit sein soll und was dabei herauskommen könnte, eventuell kann ich das vertreten oder nicht. Und wenn ich es vertreten kann, ja, dann muss ich es auch zu Ende führen sozusagen. Und wenn nicht, muss ich aber auch die Konsequenzen ziehen und sagen, ich kann es eben nicht machen. Ja? Also diese Frage der Verantwortung und der Konsequenzen ziehen auch. Das ist ja auch so eine, das ist ja letztlich sehr tief in meiner Persönlichkeit und in meinen Vorstellungen, wie weit kann ich dann gehen? Wie weit möchte ich da mitgehen? Wie weit sehe ich, dass ich meinen trotzdem in einem bestimmten Verantwortungsgefühl eine Umstrukturierung machen kann und wo eben nicht mehr. Und dann aber auch in der Lage zu sein, dann auch Konsequenzen zu ziehen und sagen, nee, dann eben nicht. Ich meine, wir haben vorhin darüber geredet, dass wir versuchen, in dem Podcast möglichst das Tagesaktuelle
rauszulassen.
Aber ich fand das jetzt so spannend mit dieser Disney-Entscheidung in dem Kimmel, weil da ist eigentlich genau das Gleiche. Also da steht, ist so ein CEO, der auf einmal da oben steht und es geht einmal darum sozusagen um unheimlich viel Geld, weil es letztlich um ganz viel Geld geht oder eben um das Recht der freien Meinungsäußerung. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die musst du vorher für dich geklärt haben als CEO. Und sowas klärt sich oder sowas kannst du für dich finden, meiner Meinung nach im Studium. Meiner Meinung nach müssten solche Freiräume im Studium geschaffen werden. Und das sehe ich schon als auch als unsere Aufgabe an. Ja.
Und du hast das Gefühl, die sind vorhanden an der HSG?
Die sind zum Teil vorhanden. Sie waren vielleicht sogar mal mehr vorhanden. Dann sind sie auch wieder, was ich meine mit dem Pendel, dann sind sie auch wieder ein bisschen zugeschüttet worden. Und dann gibt es aber Gott sei Dank auch immer wieder Bewegungen, die dagegen sind. Ich glaube, wir müssten sie jetzt wieder vergrößern oder so. Ich finde immer noch, also dass das Kontextstudium schon was Besonderes ist im Zusammenhang mit anderen Universitäten und dass dort teilweise diese Freiräume wirklich vorhanden sind. Und es geht schon auch darum natürlich, dass die Studierenden selbst auch diese Freiräume auch wahrnehmen. Also wir haben auch Freiräume, die noch nicht genutzt werden
von den Studierenden. Ja, für sich auch reklamieren irgendwie. Also man kann ja das nicht von oben verordnen, außer ja, jetzt macht euch Gedanken über dies und das. Also ja. Sie müssen das ja auch wollen.
Ja, aber was ich auch schon so bei der Begleitung meiner ProtagonistInnen festgestellt habe, wenn du Anfang 20 bist, also ich habe jetzt noch keine Ahnung, aber ich habe Anfang 20 habe ich einfach gar keine Ahnung gehabt und ich habe schon das Gefühl, es ist dann in der Verantwortung der Universität, dass man eben und die Universität, die öffentlich ist mit öffentlichen Steuergeldern, das finde ich auch nochmal was, das ist keine Privatuniversität, so, die dann da wirklich eine große Verantwortung hat. Und ich würde es ganz banal sagen, ich habe das Gefühl, die Universität hat die Verantwortung, die Menschen mitzunehmen und dann die Manager und Managerinnen, die zukünftigen, das eben auch. Also ich glaube, es geht darum, dass man die kritische Stimmen sagen ja oft so dieses Abgehobene hier auf dem Hügel an der HSG, oder? Und ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass man eben versucht, wirklich die Menschen mitzunehmen und dass die Entscheidungen nachvollziehbar sind, dass man halt mal sagt, hey, es gibt jetzt eine Entscheidung, die halt nicht nur des Geldes wegen gefällt wurde. Und ich glaube, das ist die große Verantwortung. Da habe ich das Gefühl, muss sich wahnsinnig viel bewegen.
Hat es auch mit Workload zu tun? Deine Protagonisten sagen ja, Zitat, uns wird so viel Arbeit angeworfen, wir haben gar keine Zeit, das tiefergehend zu machen. Wir machen eine Präsentation und dann muss sie dann einfach gut aussehen, aber inhaltlich haben wir nicht so viel zu bieten. Also hat wirklich einer gesagt, dann ist es natürlich schwierig, sich auch diese Freiräume zu nehmen, um sich wirklich grundsätzlich Gedanken zu machen, oder?
Ja, und ich glaube auch, es ist natürlich ein gewisser Schlag, der auch an die HSG kommen will, oder? Es gibt auch ein großes Karriereverständnis, ein großes Interesse an etwas erreichen zu wollen, was ich natürlich wahnsinnig faszinierend finde auch. Aber das heißt eben, es darf dann nicht zu einseitig sein. Da bin ich ganz bei dir, Tim. Ich glaube schon, dass man eben da diese Tiefe schaffen muss. Also ich bin ein großer Fan von einem Handwerk erlernen und damit dann in die Welt entlassen werden. Und wenn nicht an der Universität, wo dann? Weil eben danach wird es nur noch hektischer und es ist ja dann so absurd. Also es gab mal so ein Kurs, da wurde gesagt, alle 7 Minuten fällt, also ihr habt 7 Minuten Zeit für eine Entscheidung und dann fällt die Entscheidung. Eigentlich ist es dann gar nicht so schlimm, ob sie ja oder nein sagen. Also doch, es ist eben sehr schlimm, aber es ist ein bisschen egal, weil man kann sie dann auch wieder revidieren. Aber du musst einfach sehr schnell eine Entscheidung haben. Denke ich mir so, was bringt denn eine Entscheidung oder eine Meinung, wenn ich sie wieder umstoße, dann, also das ist nicht die Idee von jemandem, der sagt, der Menschen und eine Firma führen will, sondern das bräuchte ja eine grundsätzliche Entscheidung, die, wie du eben sagst, auch tiefer geht, die überlegt ist und die man, woran man sich dann festhalten kann und wozu man auch steht.
Würdet ihr denn sagen, also ich meine, es gibt ja diese sehr beliebten Buzzwords, man spricht von Sustainability, man spricht von Compliance und das ist alles immer wahnsinnig wichtig und je grüner, desto besser. Ist das Fassade oder wird das wirklich auch ernsthaft in der Lehre so thematisiert, dass es eben nicht nur ein Verkaufsargument ist, sondern sich auch durchzieht?
Ja, ich habe einfach das Gefühl, also ich finde es super, dass darüber diskutiert wird und auch gelehrt wird, aber es hat einfach keinen Stich, es hat einfach keinen Platz neben wirtschaftliche Entscheidungen und Zahlen, finde ich. Und das ist, ich finde das dann so die Krux, also es ist ja nicht so, dass, es ist ja allen bewusst, also die Probleme der Welt sind bekannt, von Klimawandel bis zu die soziale Schere, die immer sich weiter öffnet, aber es wird einfach zugeguckt und es wird, und das macht mich dann manchmal auch sehr wütend, weil ich denke, hey, jetzt
ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht ganz so sehe. Also erstens haben wir auf dem Gebiet an der Universität, glaube ich, wirklich hervorragende Professorinnen, also da ist es wirklich fundiert, gerade im Thema Sustainability.
Das glaube ich auch.
Also
ja.
Wenn man dazuhören möchte als Studierender, kann man schon ganz gut was mitnehmen. Aber interessant fand ich jetzt auch unser Stiftungsratspräsident Achleitner, der lange ein VR-Präsident der Deutschen Bank war, der hat einen großen Teil seines neuen Buchs über die Legitimität gemacht. Und die Legitimität ist schon etwas, was über die letzten Jahre schon extrem gewachsen ist, als ein Drittel oder mehr sogar in dem, wofür du als CEO später oder wofür ein Unternehmen dealen muss heutzutage. Und noch einmal dieses Beispiel mit diesen Disney-Geschichte. Die haben durch die Absetzung von dem Kimmel ihre Legitimität verloren auf einmal als Firma. Und dann funktioniert es auch nicht mehr.
Also
und diese Legitimität ist sozusagen etwas, woran du heute, glaube ich, im Gegensatz zu vor 20 Jahren, schon, das musst du viel mehr mitdenken. Da bin ich der festen Überzeugung.
Glaube ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage der Gewichtung schlussendlich. Oder was hat wie viel Gewicht? Wo schlägt das Pendel aus?
Ja. Oder? Absolut. Aber eben, ich glaube schon, dass es mittlerweile so gefährlich ist, dass wenn du die Legitimität verlierst, und das sind Fragen auch von Sustainability, oder dieses andere Beispiel, da gibt es diese Firma Loro-Piana, die so unglaublich teure Kaschmirpullover machen da kaufst du absurd teure Kaschmirpullover.
Ja.
Und da haben sie jetzt aufgedeckt, dass die chinesische Arbeiter in Italien unterbezahlen. Kannst du dir vorstellen, dass da kauft keiner mehr diesen Pullover? Das machst du nicht. Also wenn du weißt, was ich meine.
Aber weißt du, die Legitimität, ich weiß schon, was du meinst, aber ich bin selber schwul und ich war jetzt wirklich, ich war so überrascht über diesen schnellen Backlash, nicht über den Backlash, aber vor 2 Jahren alle noch Pride Month und Flaggen hingehängt, jede Company, und jetzt ist einfach still und alle Programme sind gefühlt abgeschafft. Und wie schnell das dann geht, das ist das, was mich dann sehr irritiert. Und das heißt aber auch, dass dann diese globalen Konzerne auch so ein bisschen ein Fähnchen im Wind sind. Und je nachdem, wie sich halt die Stimmung ändert, und wenn man jetzt sagt, jetzt ist wieder das Recht des Stärkeren meistens Mannes,
absolut,
oder? Dass dann müsste man doch hinstehen und sagen, hey, nein, ich mach's nicht. Und wer jetzt da alles Trump huldigt an den ganzen Tech-CEOs, das ist dieser Wandel, der geht dann so schnell und der ist dann gefährlich. Und da wünschte ich mir Menschen, die sagen, Wirtschaftsmenschen, die an wichtigen Führungspositionen sind, sagen, nein, so nicht. Und ich glaube, dass das nicht genügend gelehrt wird, und ich glaube, dass das, dass man da zu volatil ist.
Ich glaube, es geht um die, ich denke, dass die Möglichkeit des Systems evolutionär ein bisschen in eine andere Richtung zu schieben, weil im Grunde geht es, glaube ich, darum, ist schon in dem Fordern der Stakeholder auch inbegriffen. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Kurs, wenn, müssen die auch so Präsentationen machen. Und ich sehe ja sofort, wir haben Bullshit-Reden in deinem
Bullshitting.
Film. Bullshitting, ja, ich sehe das ja sofort. Aber das spiegel ich denen auch sofort. Also, und zwar mit dem Hinweis, da kommt ihr nicht weit mit. Also das ist ja sozusagen das, ich glaube, dieses Bewusstsein muss ich so ein bisschen reinbringen. Mit dem Bullshit, den kommst du am Ende nicht so weit.
Ja, aber und offensichtlich kommen sie ja weit.
Nee, also du kommst eben am Ende nicht damit weit. Das ist, sie glauben das immer. Also, aber sie kommen am Ende nicht damit weit. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn du die Stakeholder hast, die das einfordern, wenn du die wenigstens dann kommst du eben. Du musst es eben einfordern. Und das ist sozusagen auch meine Message an die Dozierenden hier. Ihr müsst es auch einfordern. Lasst euch nicht nur weil ihr sozusagen so und so viel Studierende habt, wie viel zu sozusagen dann davon blenden und das sozusagen durchlaufen lassen, sondern es geht schon darum, ihnen zu zeigen, zu spiegeln, dass das eigentlich kein Weg ist.
Also ich habe das Gefühl, Bullshitting ist so hoch im Kurs wie noch nie. Also siehe Trump, siehe etc. Also ich habe das Gefühl, zurzeit lässt sich mit Bullshitting so viel Geld verdienen wie noch nie. Aber man hofft ja immer, dass es dann wirklich sehr schnell wieder in sich zusammenfällt. Nur, naja.
Mir ist noch vorhin in den Sinn gekommen, was eigentlich noch schön war bei dieser ganzen Kimmel-Geschichte, ist so das beruhigende Gewissen, dass der Schwarm dann schon funktioniert als Korrektiv. Weil am Schluss waren es ja die ganz vielen Abertausenden Disney Kanalabonnentinnen, die dann einfach ihr Abo gekündigt haben, was dann wiederum so viel Druck aufgesetzt hat, dass sie sich dann umentschieden haben. Also vielleicht haben wir kleinen Leute doch noch ein bisschen Macht.
Ja, mit der Kaufentscheidung, aber es geht dann auch wieder eigentlich nur um Geld. Das ist natürlich toll, oder?
Schluss war es, ja.
Aber schlussendlich ist es immer eine wirtschaftliche Entscheidung und die gewinnt immer.
Ja, und wenn es keine Wertehaltung dahinter ist, sondern uns geht Geld verloren, also korrigieren wir unseren Kurs, dann kann man es schon nicht so ernst nehmen. Also, nochmal zurück zur Verantwortung, oder bleiben wir da, ihr seid beide eigentlich Kulturmenschen, ihr kommt, habt lange in Kulturbetrieben auch gearbeitet, kennt euch da gut aus. Was könnten Hochschulen oder auch akademische Umfelde lernen von der Kultur, wenn es um Verantwortung geht, auch ums Vermitteln von Verantwortung?
Ganz kurz, weil du sagst, es ist interessant, finde ich ja, dass bei uns geht es ja natürlich auch um Geld, aber vor allen Dingen auf einem ganz anderen Niveau von Geld. So, aber interessanterweise finde ich, also nach meiner Erfahrung her ist der Kulturbetrieb ein zutiefst kapitalistischer Kulturbetrieb. Also zutiefst.
Ja. Piet lacht.
Und die Dinge, über die wir reden, also mit nicht kündigen, mit Führung, also was du vorhin angedeutet hast, solche Sachen sind da überhaupt gar kein Thema, weil das interessiert sowieso niemanden. Da, erst recht nicht. Also wenn ein neuer Intendant kommt und der sagt, da ist einer 20 Jahre im Leben, dann kann der den halt, da hat er auch gar keinen, da denkt er gar nicht groß drüber nach. Weil er darüber nachdenkt, wie kann ich denn die nächsten 3 Jahre überhaupt überleben und dann muss ich dann mein Ensemble haben und so weiter und so weiter. Und es geht um Minimalsummen. Weißt du, wie soll ich sagen? Also die Frage des Geldes ist natürlich die zentrale Frage, aber es ist irgendwie so, wenn du mich jetzt fragst vom Kulturbetrieb, es ist dort, wie soll ich sagen, es geht nicht um die Höhe, es geht nicht um die Höhe des Geldes, es geht um eine tiefer sitzende menschliche Form des Vergleiches, dass mein Nachbar mehr hat als ich oder irgendwie so. Um solche Dinge geht es. Es ist nicht, man ist sehr schnell bei diesen Summen auch und so weiter. Aber bei uns geht es um geringste Summen der moralische Ansatz in unserem Kulturbetrieb ist unter dem zum Teil, wie ich es hier in der HSG erlebe. Also das muss man ganz deutlich sagen. Und es gibt da große Bestrebungen, die gehen aber auch bis jetzt auch alle nach hinten los. Ja. Es werden neue Formen von Leitungsformen. Das Erste, was du hörst nach einem halben Jahr, ist ein Skandal. Jemand wurde wieder fristlos entlassen, nur weil er den Intendanten nicht gefreut. Oder da geht es dann auch nur um Frauen. Entschuldige, dass die Intendantin hat jemanden, eine andere Regisseurin nicht. Und dann hat die Regisseurin, ist dann entlassen worden und so weiter. Dass, wenn du das vergleichst, das geht gar nicht bei in der AHS. Also es geht gar nicht im Wirtschaftsumfeld, weil da gibt es immerhin noch die Legal Cases, da kriegst du immer noch eine Abfindung und so weiter. Bei uns gibt es ja auch keine Abfindung oder solche Sachen.
Na, dafür gibt es 5 Awareness-Teams, die regeln das.
Ja. Ich meine, das Ergebnis ist irgendwo das Gleiche, ja, das ist, und in deren so, aber irgendwie, also in dem Bereich kann ich gar nichts beitragen aus unserem Betrieb, im Gegenteil. Also ich kann nur sagen, es kann noch schlimmer werden.
Ja, der Kulturbetrieb ist einfach viel zu schlecht bezahlt. Also das ist schon so. Das denke ich manchmal auch, wenn ich jetzt mit meiner Sichtbarkeit, mit meinen Werken in einer anderen Branche arbeiten würde, hätte ich jetzt 10.000 im Monat. Das werde ich nie hinkriegen. Und dann denke ich manchmal schon, scheiße, wäre ich doch an die HSG gegangen natürlich. Aber ich sehe da schon auch Bestrebungen beim Kulturbetrieb, dass es auch anders geht. Ich fand jetzt die letzte Leitung am Theater Neumarkt, da fand ich es irgendwie, ja, da gibt es schon Ansätze, wo ich sage, ach ja, da geht es jetzt in eine andere Richtung. Also es kommt, ich würde es ein bisschen runterbrechen. Ich glaube, es geht nicht um die Branche, die jetzt da irgendwie Tipps geben kann, sondern ich habe das Gefühl, es geht schlussendlich um einen... eine Art des Charakters und eine Form des Zusammenlebens. Und das ist das, was, es geht eigentlich schlussendlich dann wieder zurück auf Bildung. Wie werden Menschen ausgebildet? Wie wird Demokratie auch gelernt und so? Und ich glaube, das ist natürlich einfach ein Gut, das wir haben und noch haben, das man einfach nicht hoch genug einschätzen kann. Und da tut natürlich jede Universität gut, wenn sie das weiterhin gut vermittelt.
Gibt es denn Formate oder didaktische Kniffs oder Herangehensweisen, die man in der Kultur pflegt, wenn es um die Vermittlung von Wissen oder Haltungen oder Werten wie Verantwortung geht, die man sich abschauen könnte als Uni von der Kultur?
Also was sich die Wirtschaft und die Uni ja schon sehr lange abgucken, ist das Storytelling. Ich finde, das ist ja so, dass das hat mich eigentlich irgendwie fasziniert und auch war ich eigentlich erstaunt, wie arg diese, also wenn ich Drehbuch schreibe oder wenn wir Theaterstücke dramatisieren, dann ist das ja eigentlich immer Storytelling und das ist schon etwas, was sehr großen Einfluss gefunden hat in wirtschaftlichem Denken. Weil alles mit einer Story verknüpft wird und verkauft wird. Das fällt mir vor allem auf.
Dass es auch zieht, weil es irgendwie erlebnisbasierteres Lernen ist, vielleicht als Frontalunterricht.
Ja, also schlussendlich, wenn alle daran glauben, funktioniert es. Und es ist immer so, ist es eine gute Geschichte, die erzählt wird, ob sie jetzt am Lagerfeuer oder auf der Teppichetage erzählt wird, ist eigentlich egal, wenn eine gute Geschichte funktioniert.
Also wenn ich das noch weiter denke, das kann ich gut nachvollziehen, wenn ich noch weiter denke, dann das Storytelling sozusagen, wo läuft es hin oder was sind die Momente von Storytelling, die mir dann auch was mitgegeben haben, wo ich was im besten Fall sogar gelernt habe und im allerbesten Fall vielleicht sogar was anders mache dann in meinem Leben. Mhm. Es sind immer die Momente, wo letztlich die Ambivalenzen der menschlichen Natur zum Tragen gekommen sind. Deswegen Shakespeare, deswegen Tschechow, deswegen sind das schon unsere Leitsterne, weil sie eben wirklich das ganze Universum Mensch uns verdeutlichen. Und durch dieses Universum merke ich eben auch die Fragilität des Menschen, die eben seine inneren Diskussionen. Nichts ist so toll wie die Monologe von Hamlet, weil du merkst, weil du dich siehst in deiner Anstrengung gegen all diesen Fragen und so. Und dann, wenn du das akzeptieren kannst über so ein Storytelling, also wenn du so einen Moment hast, dann glaube ich, kannst du auch in deinem Umfeld mit den anderen Menschen wieder, und das letztlich ist das ja, was die CEOs, deine Leute, deine Protagonisten dort am Ende machen, es hat ja sehr wenig mit Zahlen zu tun. Das ist ja immer das Interessante daran. Also bei uns, wie du sagst, die Workload, sie müssen immer diese ganzen Kurse machen mit den Zahlen, aber da, wo sie hinkommen, geht es nur noch um menschlichen Kontakt. Also am Ende. Und da ist eigentlich, das ist sozusagen für mich wirklich ein Schlüssel, an das ich auch fest glaube, dass ich glaube, da liegt schon ein Schlüssel begraben, wie man zu einem anderen Verständnis des Umgangs untereinander und auch in der Nachverfolgung von ethischen Zielen, die man hat, sozusagen, wie man damit umgehen kann.
Ja, das stimme ich zu.
Das, was du ansprichst, eben diese Lernerfahrung, die auch etwas mit einem macht, die dann im Idealfall vielleicht zu auch einer Verhaltensänderung führt, wird ja auch oft als transformatives Lernen bezeichnet. Gab es bei euch, vielleicht noch ein bisschen zurückzublicken in eure eigenen Ausbildungswege, Momente, an die ihr euch erinnert, wo wirklich ihr gedacht habt, wow, das habe ich jetzt, das ist ganz tief eingesickert, das vergesse ich nie mehr.
Also das ist ja lustig, wenn du sagst, eben die menschlichen, die Menschlichkeit, wo man da wieder hinkommt, oder was du jetzt vorhin beschrieben hast, das ist es schon so, die Momente, die bleiben, sind ja, ist ja, also bei mir ist es keine Zahl, bei mir ist es keine Formel, bei mir ist es, sind es menschliche Interaktionen, wo jemand etwas meistens gut, manchmal auch ein bisschen weniger gut mit mir meint und mir irgendwas gesagt hat, was dann so richtig stecken blieb und ich mich noch Jahre später daran erinnere. Ich glaube, das sind Sachen, die dann bleiben. Also ich glaube eben, die Erlebnisse untereinander, das sind die, die bleiben. Mhm. Und das sind dann, glaube ich, auch die wichtigen. Wie siehst du das?
Absolut. Also wenn man solche Begegnungen, so Schlüsselmomente, die manchmal ganz kleine äußere Dinge sind, aber die eigentlich dann eine Tür aufmachen für dich. Und das hat auch viel mit so, also ich hatte das Glück, dass ich nochmal zurückkommen konnte zu meiner Universität, in dem Sinne, ich war ja am Reinhardt-Seminar und dann nochmal 6 Jahre assistieren konnte bei meinem Professor. Und wenn ich da zurückblicke, dann ist es so, dass ich, und das ist wirklich ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Ich musste dann aufpassen bei anderen Kommilitonen, die den auch kennen, dass ich so einen Habitus zum Teil übernehmen konnte von ihm. Also so wie er den Mantel trägt zum Beispiel, so über die Schultern nur. Oder hat immer so einen Ring gehabt, mit dem er immer so gespielt hat und so. Das sind Dinge, die sind vollkommen, die kann ich logisch gar nicht erklären, aber durch den bestimmten Habitus oder eine bestimmte Haltung im Unterricht, die er gegenüber den Studierenden gehabt hat, positive und negative. Es gab auch Leute, die, weil er sehr streng war, die auch nicht so mit ihm umgingen, aber da habe ich so Sachen mitnehmen können, wie einen Respekt vor den Studierenden, aufgrund der Körperhaltung zum Beispiel. Körperhaltung, die das ausgedrückt hat gegenüber den Studierenden. Und also solche Sachen, die man eben im weitesten Sinne dann, wo so ein implizites Wissen eben entsteht, das dazu führt, dass man vor allen Dingen, und das finde ich so entscheidend, dass man die Ambivalenzen begreift und fördert. Ich glaube, das Hauptproblem an der Entwicklung, die du auch beschrieben hast mit dem Charmreiter, ist ja dass er zwingt uns zur Simplifizierung. Mhm. Bei all diesen ganzen Populisten ist es ja immer, und ich finde es so gefährlich, wenn die Kunst und die Kultur darauf reagiert, auch mit Simplifizierung. Ja. Wir müssen das Gegenteil machen. Wir müssen die Ambivalenzen fördern. Wir müssen uns, wenn einer kommt und kritisiert, das ist ja ein komisches Kunstwerk, da weiß man ja gar nicht und so weiter. Ja, aber hat es sozusagen dich dazu gebracht, dass du so Menschen auch siehst in ihrer ganzen, in dieser ganzen menschlichen Verwobenheit. Deswegen fand ich auch diesen Trump-Film so toll, mit dem, wo diese Jugend von ihm aufgearbeitet worden ist. Also, das haben sie ja mit Schauspielern gedreht, weil du da auf einmal sogar in so eine Seele nochmal mit einer anderen. Also das war ja so beängstigend, weil ich nach einer Dreiviertelstunde gesagt habe, findet der den jetzt gut, den Trump? Weißt du, wo geht denn der Film hier überhaupt hin oder so? Weil er halt so früh begonnen hat, dass du kapiert hast, wie er langsam da reinkommt in diese in dieses Verhalten. Und ich habe wirklich gedacht, wo bin ich? Ist das nicht ein heimlicher Magerfilm sozusagen? Ne? Aber das war fantastisch, weil dann, das finde ich die richtige Antwort. Das
also die
ich
Widersprüche
richtige,
wieder
die aushalten. Widersprüche lernen. Aushalten, ja. Zeigen, sichtbar machen und auch konfrontieren natürlich damit das Publikum. Das finde ich die richtige Konfrontation. Nicht auf den falsch verstandenen Gedanken von politischer Kunst zu gehen, einfach nur nochmal wieder einen anderen Slogan dagegen zu setzen. Weil am Ende, und weil du eben gefragt hast, weil am Ende, ich habe immer gedacht, bei den Nachbesetzungen von Leitungspositionen in Kunst, letztlich ging es immer um den Wert, um den kapitalistischen Wert, wo steht der jeweilige Intendant im Ranking. Ja. Ja, also wo, der hat im Moment die meisten guten Kritiken, wer ist in Berlin eingeladen und den hat man dann genommen. Der Witz an der Geschichte ist aber, dass das sowieso vollkommen gar und nichtssagend ist. Interessant ist die menschliche Qualität gewesen und die wurde nie abgefragt früher in den Auswahlen. Nie wurde die menschliche Qualität nachgefragt. Und da komme ich dann zu diesem Manager von der CS, der Einzige, der da mal ein paar Jahre gut war, der genau gesagt hat, genau das gesagt hat, gesagt, das ist eben, es ging mir auch, im Grunde hat er gesagt, es ging mir um die menschliche Qualität von meinen Mitarbeitern, die ich eingestellt habe. Und dann hatten die mal ein paar Jahre, wo es dann ganz gut lief.
Ja, also wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Kulturszene und dieser Wirtschaftselite herausgearbeitet. Pete, du könntest ja den nächsten investigativen Film über die Kulturszene machen.
Ja.
Hier ein paar High-Performer auseinandernehmen.
Ich fände ja, ein paar von der HSG müssen jetzt einen Film über die ZHDK machen. Das wäre jetzt mal interessant.
Ja, da hast du studiert, kannst du sicher auch ein paar. Ja, zum Schluss noch kurz die Frage, die Uni der Zukunft. Welche zwei Fächer müssen da besonders gefördert oder vielleicht auch noch erfunden werden?
Demokratieverständnis und Menschlichkeit.
Oh ja, okay.
Ich würde gerne den sokratischen Spaziergang noch einfügen.
Da würde ich auch mitkommen.
Ja?
Ja.
Gut.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Pete Baumgartner, dass du uns am Square beehrt hast und Tim Kramer für das Gespräch.
Dankeschön. Okay.